Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. So recht ganz selbstverständlich beten wir jeden Sonntag in der Heiligen Messe das Glaubensbekenntnis, bekennen in verschiedenen Sätzen unseren Glauben, was glauben wir. Und doch, es geht so leicht über die Lippen, aber bedenken wir, was für eine Tiefe dieses Glaubensbekenntnis überhaupt hat. Es geht oft wirklich schneller über die Lippen, als wir betrachten können, was wir eigentlich mit dem Glaubensbekenntnis auch ausdrücken wollen. Damit wir immer einen tieferen Zugang zu diesen Geheimnissen bekommen, die uns im Glaubensbekenntnis auch geschenkt sind, dazu soll unsere Katechismus-Sendung vor allem am Mittwoch dienen. Da beschäftigen wir uns immer gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide mit den einzelnen Sätzen, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs, schön, dass Sie auch heute wieder mit uns verbunden sind.
Ja, grüß Gott, Frau Frey und liebe Zuhörer.
Wir sind das letzte Mal eingestiegen in den Glaubenssatz, in dem es darum geht, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Das heißt, er hat die sichtbare und die unsichtbare Welt erschaffen. Dort sind wir dann stehen geblieben, bevor wir uns heute mit den Engeln dann beschäftigen. Herr Pfarrer Fuchs, vielleicht ganz kurz in 2, 3 Sätzen, worum ging es denn letztes Mal? Was ist so die Quintessenz, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat?
Ja, so die Quintessenz war dieses Wortpaar Himmel und Erde, möchte ich sagen, Gott hat alles gemacht, also das Sichtbare und auch das Unsichtbare, das, was wir also mit unseren Augen wahrnehmen, aber auch das, was wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können, das, was unseren geistigen Augen verborgen liegt, dass das eben auch Wirklichkeit ist, zwar verborgene, aber dennoch nicht weniger wirklich.
Gut, und wir machen dann heute weiter beim Punkt 327. Liebe Zuhörer, diesen Punkt finden Sie auf der Seite 116. Es ist sozusagen der kleine Abschlusspunkt zum großen Absatz Himmel und Erde, bevor wir dann auf die einzelnen Punkte eingehen. In diesem Punkt 327 heißt es, das Glaubensbekenntnis des 4. Laterankonzils sagt, Gott schuf am Anfang der Zeit aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt, und danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht.
Ja, in diesem Punkt wird eigentlich nochmals das aufgenommen, was wir bei den Nummern 325 und 26 gesehen haben, nämlich, dass eben Gott, wie wir vorhin gesehen haben, alles erschaffen hat, Himmel und Erde. Und hier wird eigentlich nochmals das betont, das, was schon die Heilige Schrift sagt, das ist auch sichere Lehre der Kirche. Deshalb wird hier dieser Abschnitt aus dem 4. Laterankonzil zitiert, dass Gott wirklich eben alles geschaffen hat, das heißt die, wie es hier heißt, die geistige und die körperliche Welt, die geistige Welt, also jene, die nur aus Geist, nicht aus Materie besteht, das ist die Welt der Engel, die Welt Gottes, oder eben dort, wo Gott wohnt, der Himmel, wie wir auch sagen, und die materielle Welt, die eben aus Materie besteht, die unsere sichtbare Welt. Und die Welt hat er für den Menschen geschaffen. Und der Mensch besteht aus beiden, das heißt aus Leib und aus Geist. Die Engel sind ja reine Geister, die Welt, die irdischen Dinge, die Materie eben nur Materie. Und wir Menschen, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir bestehen aus Leib und Geist, das ist eben, man könnte auch sagen, einer der Orte, wo Himmel und Erde sich berühren. Das kommt ja auch gerade in den Sakramenten vor allem zum Ausdruck. Die Sakramente, die von Christus eingesetzt sind, die zwar äußere Zeichen sind, aber innere Gnaden schenken, wo Gott uns begegnet, wo Gott uns berührt, wo wir Gott eben berühren können mit unserem Leib. Denken wir nur an die Eucharistie, wo wir Jesus wirklich auch mit unserem Leib berühren. Sicher, er kommt in erster Linie in unseren Geist, er möchte unseren Verstand erleichtern, unseren Willen stärken, aber er berührt auch unseren Leib. Er möchte uns heilen, berühren an Leib und Seele. Und so dürfen wir eben uns auch bewusst sein, dass eigentlich alles wunderbar von Gott ins Leben gerufen ist, dass er alles wunderbar im Leben erhält und uns auch auf wunderbare Art und Weise, vor allem durch die Sakramente, zum ewigen Heil, zum ewigen Ziel führen möchte.
Wir kommen nun zu einem ganz wichtigen, heute vielleicht wichtiger als je zuvor, Thema, nämlich zu den Engeln. Wenn man im Internet das Stichwort Engel eingibt, dann stößt man zu 80% auf Seiten der Esoterik. Es ist ein richtiger Engelboom zu beobachten. Umso wichtiger ist es wahrscheinlich, dass wir Katholiken auch wissen, was glauben denn wir eigentlich über die Engel, was bedeuten uns die Engel. Herr Pfarrer Fuchs, zu Beginn dieses Kapitels gleich die Frage, worauf führen Sie diesen Engelboom zurück? Gibt es da eine Erklärung? Wurde das vielleicht gerade in der katholischen Kirche vernachlässigt, dass die Engel lange Zeit so ein Schattendasein führten und jetzt wieder eben woanders aufblühen?
Gut, das ist sicher mit ein Grund, den man beobachtet ja ganz allgemein oder interessant ist, all das, was heute boomt, das ist eigentlich schon in der katholischen Kirche immer Tradition oder immer Brauch gewesen. Eben die Engel, oder denken Sie auch daran, an Räucherstäbchen. Das ist relativ modern, dass man die Wohnung füllt mit Räucherstäbchen, aber wenn der Pfarrer dann in der Kirche Weihrauch braucht, dann nimmt man Anstoß daran, oder wenn man knien sollte oder betrachten sollte, dann ist das auch nicht gut, aber wenn irgend so ein Guru da ganz komisch sich hinsetzt und man stundenlang einfach vor sich hin sinniert, dann nachher ist das eben aktuell. Deshalb kann ich mir eben auch vorstellen, die Engel, einerseits eben sind sie aktuell, weil sie nicht von der katholischen Kirche dann vorgeschlagen werden, das wird abgelehnt, aber so ein Engel hat mit etwas Geheimnisvollem zu tun, etwas, das man nicht sehen kann. Und gerade so in der Esoterik, New Age, ist es eben auch irgendwie so ein bisschen gang und gäbe, man sehnt sich nach irgendetwas Göttlichem, einem personalen Gott gibt es dort aber nicht, aber nach dem Göttlichen, nach diesem Funken Gottes, nach einer Sternschnuppe könnte man auch sagen, und der Engel steht vielleicht eben gerade auch für diese Geisterwelt, für dieses Geistliche, für das, was höher ist als der Mensch. Und deshalb kann ich mir vorstellen, ist dann der eben auch ziemlich modern und in ein Engel, der eben dieses geistige Prinzip ein bisschen verkörpert, aber eben nicht in dem Sinn, wie wir es eigentlich glauben, wie wir auch jetzt heute noch sehen werden.
Ja, und was wir wirklich als Katholiken über die Engel glauben, da tauchen wir jetzt ein in die Erklärungen, die uns der Katechismus gibt auf der Seite 116. Liebe Zuhörer, finden Sie den Punkt 328, wo wir nun fortsetzen. Die Engel, die Existenz der Engel, eine Glaubenswahrheit. Dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung.
In diesem kurzen Abschnitt wird eigentlich schon ganz kurz angedeutet und gesagt, was die Engel sind. Es heißt hier, dass es geistige, körperlose Wesen gibt. Das heißt, die Engel sind eben rein geistige Wesen, das heißt reine Geister. Sie haben keinen Leib, eben sie sind körperlose Wesen. Man kann das sich vielleicht am einfachsten vorstellen, wenn wir an uns selber denken. Wir Menschen haben einen Leib, den sehen wir, den können wir berühren, aber wir haben nicht nur einen Leib, sondern wir haben auch noch eine Seele, die die können wir nicht sehen, nicht berühren, aber wir wissen auch, eben wenn uns jemand beleidigt, dann empfinden wir Schmerz, nicht im Leib, sondern in unserer Seele. Oder wenn uns jemand lobt, dann fühlen wir uns auch geschmeichelt, dann sind wir stolz auf dieses Lob und das spüren wir, oder das können wir auch nicht im Leib irgendwo festmachen, sondern das ist eben in unserem Geist, in unserer Seele. Und die Engel sind solche, die haben nicht wie wir einen Leib, aber wie wir einen Geist. Es gibt auch viele, viele Zeugnisse in der Heiligen Schrift, das werden wir dann auch beim Punkt 332 sehen, wo einige dieser Stellen, wo die Engel vorkommen, genannt werden.
Jetzt steht hier, dass es geistige, körperlose Wesen sind und dass uns das die Heilige Schrift auch bezeugt. Wenn wir aber die Evangelien zum Beispiel lesen, die Begegnung von Gabriel mit Maria, als er ja zu ihr kommt, da ist ja doch ein Bild da, oder ist das einfach ein Bild beschrieben? Also da scheint er nicht körperlos zu sein, denn Maria sieht ihn ja.
Ja, also das Bild, das wurde dann erst nachher gemacht, aber sicher, die Engel haben einen Scheinleib. Das heißt eben, wenn sie uns erscheinen, dann können sie einen Leib annehmen, aber es ist nicht ihr eigener Leib, so wie wir einen Leib haben, sondern eben es ist ein scheinbarer Leib, damit wir sie ja auch sehen, damit sie uns auch irgendwie helfen und erscheinen können. Aber das ist, sagen wir sicher, das ist verbindliche Lehre der Kirche, dass sie keinen eigenen Leib haben, so wie wir einen Leib haben. Aber um sich uns kundzutun, um sich uns zu zeigen, können sie auch einen Scheinleib annehmen.
Mhm. Wer sind sie? Der heilige Augustinus sagt, Engel bezeichnet das Amt, nicht die Natur. Fragst du nach seiner Natur, so ist er ein Geist. Fragst du nach dem Amt, so ist er ein Engel. Seinem Wesen nach ist er ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. Ihrem ganzen Sein nach sind die Engel Diener und Boten Gottes. Weil sie beständig das Antlitz meines Vaters sehen, der im Himmel ist, sind sie Vollstrecker seiner Befehle, seinen Worten gehorsam.
Ja, das ist, wenn wir das zum ersten Mal hören, vielleicht ein bisschen verwirrlich, denn für uns sind Engel eben einfach Engel und das ist für uns eigentlich eine Bezeichnung eben dessen, was sie sind. Und jetzt kommt da der heilige Augustinus und sagt, nein, Engel bezeichnet nicht das, was sie sind, sondern eigentlich das, was sie tun. Das muss man richtig verstehen, von wo das Wort Engel, Angelus oder Angelos, kommt. Angelos auf Griechisch heißt Bote, heißt Diener oder ist jemand, der eine Botschaft bringt. Und von daher ist dann klar, eben wenn Augustinus sagt, Engel bezeichnet das Amt. Engel oder eben Bote ist das, was die Engel tun, wenn sie eine Nachricht bringen, nicht die Natur. Denn nicht alle Engel sind gleichzeitig auch Boten. Jeder Engel hat verschiedene Aufgaben. Nur wir bezeichnen im Normalfall all diese rein geistigen Wesen als Engel. Aber man müsste sie vielleicht eben ganz, ganz korrekt als reine Geister bezeichnen. Und jene, die uns eine Botschaft bringen, die uns zu Diensten stehen, die müsste man dann eben Engel, Boten bezeichnen. Aber auch im Punkt 331 heißt es dort in einem Zitat des Hebräerbriefes, sind sie nicht alle nur dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Also alle Engel oder alle diese rein geistigen Wesen stehen auch im Dienste, in unserem Dienste. Aber wichtig ist, dass worum es dem heiligen Augustinus geht, er möchte sagen, eben diese reinen Geister, die wir im Normalfall Engel nennen, sind eben Geister, haben keinen Leib. Sie sind Diener, Boten Gottes. Sie sind gesandt, damit sie uns helfen, damit wir es einfacher haben, zu Gott zu finden.
Als rein geistige Geschöpfe haben sie Verstand und Willen. Sie sind personale und unsterbliche Wesen. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit. Der Glanz ihrer Herrlichkeit zeugt davon.
Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass die Engel rein geistige Geschöpfe sind. In diesem Punkt wird erklärt, was das denn eigentlich bedeutet. Was hat das für Konsequenzen, für Folgen, wenn wir sagen, sie sind rein geistige Geschöpfe? Geistige Geschöpfe haben einen Verstand, eine Erkenntnis und einen Willen. Auch wir sind ja geistige Geschöpfe, nicht rein, sondern wir haben auch einen Leib, aber unser Geist, unsere Seele hat zwei Vermögen, zwei Kräfte, zwei Fähigkeiten, nämlich auch Verstand und Wille. Das zeichnet eben den Geist aus. Auch Gott hat eine Erkenntnis und einen Willen, aber diese Erkenntnis Gottes, der Engel, der Menschen und der Wille Gottes, der Engel und der Menschen, die ist unterschiedlich. Denn wir Menschen haben eine unsichere Erkenntnis, eine Erkenntnis, die auch irren kann wegen dem Sündenfall, ist unsere Erkenntnis ein bisschen verwirrt. Das heißt, wir können auch Fehler machen, weil wir Schritt für Schritt zur Wahrheit gelangen müssen. Unser Verstand ist dazu geschaffen, dass er die Wahrheit erkennt. Aber wir haben oftmals Mühe. Es fällt uns oftmals schwer. Wir müssen oftmals eben viele Schritte überlegen, nachdenken und zu einer Schlussfolgerung kommen. Und da können eben auch Fehler passieren. Und so können wir auch irren. Der Engel hat eine andere Art der Erkenntnis. Sie ist viel vollkommener. Es heißt auch hier, sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe, also uns, an Vollkommenheit. Ein Engel erkennt vollkommener, möchte vollkommener, das heißt, sein Wille ist vollkommener. Man nennt die Erkenntnis der Engel auch Intuition. Dieses Wort ist im Deutschen ein bisschen anders gebraucht. Wenn ich sage, ja, das habe ich eben per Intuition erkannt, dann meint man so, dass irgendwie, das habe ich einfach so eben im Gefühl gehabt. Intuition bei den Engeln heißt eben, dass sie im Inneren die Sache ganz, ganz klar erkennen. Man kann sich irgendwie vorstellen, je nachdem sagen wir auch, da ist es wie mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass es einfach irgendwie zack gemacht hat und dann haben wir ganz, ganz klar bis ins Kleinste, bis ins letzte Detail alles ganz genau erkannt. Und so erkennen auch die Engel. Also sie müssen nicht mühsam lange nachdenken, nachsinnen wie wir, sondern sie sehen ganz genau, wer Gott ist, was der Wille Gottes ist und was er von ihnen möchte. Das bedeutet dann auch, dass ihr Wille viel, viel fester ist. Denn der Verstand liefert uns eigentlich das Material, das dann der Wille aufnehmen soll. Das heißt, der Verstand sagt uns zum Beispiel, dass wir uns ernähren müssen oder dass wir beten müssen. Und wenn der Verstand das gut dem Willen präsentiert, dann sagt der Wille, ja, ich möchte jetzt wirklich beten. Bei den Engeln geht das eben alles viel vollkommener, viel schneller. Auch sie erkennen ganz klar alles. Und wenn sie sich entscheiden, dann nachher entscheiden sie sich deshalb auch ein für allemal. Das bedeutet eben diese Prüfung, wie wir dann auch beim Sündenfall ziemlich viel später sehen werden, diese Prüfung der Engel, die hat sich eben sehr, die war entscheidend. Die Engel haben ganz klar gesehen, was passiert, wenn sie sich für oder gegen Gott entscheiden. Und dennoch, obwohl Luzifer, einer der höchsten Engel, denn sein Name bedeutet Lichtträger, ganz klar erkannt hat, was es bedeutet, wenn er sagt, ich diene Gott nicht, ich unterwerfe mich Gott nicht, ich möchte Gott nicht lieben. Obwohl er das ganz klar gesehen hat, hat er sich gegen Gott entschieden und hat gesagt, ich diene nicht, eben genau das Gegenteil der Mutter Gottes, die gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn. Und deshalb wurde er nachher aus dem Himmel verstoßen. Und die Heilige Schrift sagt klar, wenn die Engel sich einmal entschieden haben, ist das unwiderruflich. Dann haben sie sich für immer entschieden, so wie wir nach dem Tod oder während unserem Leben entscheiden und nach dem Tod uns nicht mehr entscheiden können, sondern dann ist die Entscheidung für die ganze Ewigkeit gefallen. Das zeigt uns einerseits, dass wir wirklich in unserem Leben uns bewusst sein müssen, welche Verantwortung wir haben. Das zeigt uns auch, dass die Engel uns überlegen sind. Eben sie überragen uns sichtbaren Geschöpfen an Vollkommenheit. Das heißt auch einerseits, dass der Schutzengel uns sehr gut helfen kann. Und auf der anderen Seite auch, dass der gefallene Engel Luzifer, der Satan, eben schlauer ist, stärker ist als wir, dass er auch uns in diesem Sinn überragt, dass wir, wenn wir nicht mit Christus kämpfen, nicht mit Christus vereint sind, dass wir keine Chance haben. Aber sagt uns natürlich auch, dass wenn wir mit Christus kämpfen, dass wenn wir in Christus sind, dass er keine Chance hat. Oder so wie Pater Pio auch gesagt hat, wir müssen keine Angst haben vor dem Teufel, denn vor den guten Christen hat der Teufel Angst. Oder wie der Pfarrer von Aas auch eben gesagt hat, ich weiß ja, dass es nur der Teufel ist. Was soll ich da groß Angst haben? Überhaupt, seit, hat so gesagt, seit wir miteinander so viel zu tun haben, sind wir beinahe Freunde geworden. Das müssen wir nicht unbedingt. Wir haben auch nicht die Heiligkeit des Pfarrers von Aas, aber wir sollen die Unerschrockenheit des Pfarrers von Aas haben, dass wir gut mit Gott und den Engeln gegen den Teufel kämpfen.
Sie haben gesagt, dass die Engel einfach in Verstand und Willen ganz vollkommen sind und deshalb die Entscheidung auch ja, sozusagen tragischer wiegt. Sie sehen klarer, sie können, ihr Ja und Nein hat eine ganz andere Qualität. Jetzt aber war das erste Nein bzw. der erste Ungehorsam unserer Stammeltern nicht eigentlich von der gleichen Qualität, weil sie waren ja auch noch nicht durch die Sünde geschwächt, bevor das erste Nein, der erste Ungehorsam kam.
Ja, aber sie waren keine Engel. Mhm. Das heißt, sie hatten schon auch außernatürliche Gaben oder, wie man in der Fachsprache sagt, präternaturale Gaben, eben dieses eingegossene Wissen, einerseits die leibliche Unsterblichkeit, auch die Gabe, dass man nicht leiden muss, aber sie hatten besondere Gaben, aber sie waren dennoch keine Engel. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, welche Konsequenzen, welche fatalen Konsequenzen und unheimlichen und unerhörten diese erste Sünde der Menschen hatte, das sehen wir ja, wenn wir die ganze Heilsgeschichte betrachten. Wir können nicht sagen, ja gut, eben, sie war ja nicht so schlimm wie die der Engel, weil sie doch noch umkehren konnten, bereuen konnten. Aber wir sehen eben, sie hatten besondere Gaben und was für ein Schlamassel, könnte man sagen, sie angerichtet haben, darunter leiden wir ja heute noch. Und deshalb eben ist es wichtig vielleicht eben, dass wir bewusst sind, sie waren Menschen, keine Engel, also sie hatten einen anderen Erkenntnisweg, einen anderen Prozess zum Erkennen, aber er war sicher noch viel vollkommener vor der Erbsünde als nachher. Und weil sie eben so eine große Heiligkeit nicht nur für sich, sondern auch für das ganze Menschengeschlecht hatten, haben sie nachher auch das ganze Menschengeschlecht in diese Sünde, unter der wir heute noch leiden, hineingezogen.
Also man kann sagen, rein von der Erschaffung her schon sind die Engel uns an Vollkommenheit überlegen, auch wenn wir jetzt den Menschen nehmen vor der Erbsünde, auch dem sind die Engel überlegen, jetzt unter Anführungszeichen, in der Vollkommenheit.
Ja, man mindestens soweit ich das kenne, auch der Mensch, weil eben sonst müsste man sagen, ja, die Menschen, die ersten Menschen hätten sonst keine Möglichkeit mehr gehabt zur Umkehr. Der Engel hat keine Möglichkeit mehr, sich anders zu entscheiden, weil er diese vollkommenere Art und Weise zu erkennen hat. Weil der Engel hat ja keinen, sagen wir, kein Hirn. Wir brauchen den Leib, das Hirn, um nachdenken zu können. Der Engel nicht. Eben von dem her erahnen wir vielleicht ein bisschen, was diese andere Art der Erkenntnis ist. Also sie erkennen eben wirklich durch ihre Seele, ganz durch diese engelhafte Erkenntnis. Wir Menschen brauchen den Leib, um denken zu können. Wir müssen eben unsere Hirnwindungen ein bisschen, unsere sogenannten grauen Zellen ein bisschen anstrengen, damit wir erkennen können. Und das ist, auch wenn eben dieser Prozess der Erkenntnis vor der Erbsünde viel vollkommener war, er war nicht so vollkommen wie die der Engel.
Dankeschön. Wir kommen nun zum Punkt 331 auf der Seite 117, der überschrieben ist mit Christus mit all seinen Engeln. Christus ist das Zentrum der Engelwelt. Es sind seine Engel. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, so heißt es in Matthäus Evangelium. Sie sind sein, weil sie durch ihn und auf ihn hin erschaffen sind. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen, so heißt es im Brief an die Kolosser. Sie sind erst recht deshalb sein, weil er sie zu Boten seines Heilsplanes gemacht hat. Im Hebräerbrief heißt es, sind sie nicht alle nur dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen?
Hier geht es vor allem darum, dass die Engel nicht einfach irgendwie selbstständig sind, sondern sie gehören zu Christus. Sie sind durch Christus erschaffen worden und auch für ihn erschaffen worden. Aber nicht nur für ihn sind sie erschaffen worden, nicht nur für ihn sind sie da, sondern vor allem auch für uns. Das heißt, Jesus stellt sie uns zur Verfügung, stellt sie in unseren Dienst. Das werden wir dann im nächsten Punkt auch sehen. Eigentlich müssten wir Gott noch viel mehr danken, dass er diese geistigen Wesen, diese Engel uns schenkt, uns zum Heile sendet. Eben wie es im Hebräerbrief heißt, sind sie nicht alle nur dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Das sind ja wir sollen das ewige Heil erlangen und die Engel kämpfen an unserer Seite. Wie schön wäre es, wenn wir vielleicht auch ganz neu wieder eine innige kindliche Beziehung zu unserem Schutzengel haben könnten, denn der Schutzengel ist ja der persönliche Begleiter, den Gott an unsere Seite stellt, vom ersten Augenblick an bis zu unserem Tod und den wir sicher auch dann, wenn wir in den Himmel kommen, dann eben auch sehen werden und wahrscheinlich noch manches Mal dann staunen werden, wie sehr er uns helfen wollte, wie sehr er uns auch beschützt hat, Beistand, das Gute eingegeben hat, uns Schrecken vor der Sünde einflößen wollte. Und der heilige Don Bosco sagt ja auch, die Engel sind viel eher bereit, uns zu helfen, als wir bereit sind, uns von ihnen helfen zu lassen. Wir sollen also ein großes Vertrauen auch haben, oder so wie Johannes der 23. jeweils gesagt hat, dass er die Sitzungen vorbereitet, indem er seinen Schutzengeln zu den Schutzengeln der Sitzungsteilnehmer gesandt hat und seinem Schutzengel anvertraut hat, dass er doch die Sitzung schon mal gut vorbereiten möge, damit wirklich alles nach dem Willen Gottes geschehen möge. Dieses Bewusstsein soll gerade vielleicht auch in der Fastenzeit uns wieder stärker bewusst werden, dass wir da nicht einfach alleine sind, die kämpfen, dass die sichtbare Welt nicht das Einzige ist, sondern die unsichtbare Welt, die Welt der Engel, noch viel, viel mehr da ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können.
Die Engel sind da seit der Welterschaffung und im Laufe der ganzen Heilsgeschichte. Sie künden von Ferne oder von Nahe das Heil an und dienen dem göttlichen Plan, es zu verwirklichen. Sie schließen das irdische Paradies ab, beschützen Lot, retten Hagar und ihr Kind, gebieten der Hand Abrahams Einhalt, teilen dem Volk das Gesetz mit, führen das Gottesvolk, kündigen Geburten und Berufungen an, stehen dem Propheten bei, um nur einige Beispiele zu nennen. Schließlich erscheint der Engel Gabriel, um die Geburt des Vorläufers und die Geburt Jesu selbst anzukündigen.
Ja, hier haben wir einige Beispiele, wie wir schon vorher gesagt haben, dass die Engel eben wirklich sehr, sehr vielmals genannt werden, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Hier haben wir einige Beispiele bei der ganz am Anfang, bei der Fußnote 4, bei der Welterschaffung sind sie da gewesen. Bei Job 38,7 heißt es, diese Fragen, die Gott dem Job stellt, wo warst du, als die Erde gegründet wurde, als die Gottessöhne jubelten, steht auch hier dann in der Fußnote, die Engel werden, je nachdem, auch Gottessöhne genannt. Dass eben, sie sind auch wie wir Kinder Gottes, weil auch sie das Leben Gottes haben. Und sie schließen, wie es hier heißt, das Paradies ab bei Genesis 3, 24. Gott vertrieb den Menschen und stellte die Cherubim auf, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Cherubim und Seraphim sind auch Namen für Engel, Namen für einige der Engel. Dann beschützen sie Lot bei Genesis 19. Sie retten die Engel zuerst Lot aus Sodom, das heißt vor den Männern, die da gesehen hatten, dass da eben diese Engel bei Lot zu Gast waren und die dann sündigen möchten mit diesen Engeln. Und die Engel retten dann Lot vor diesen Männern. Sie zerren ihn dann auch fort, weil er zögert, als Gott die Stadt Sodom und Gomorra zerstört. Zuerst zögert er und die Engel reißen ihn dann mit, retten ihn so vor dem Untergang. Dann auch bei Genesis 21, 17 und folgende retten die Engel Hagar und ihr Kind. Gott hört das Schreien des Kindes und er schickt den Engel. Auch etwas sehr Schönes. Gott, so wie es oftmals in der Bibel heißt, hört auf das Schreien seiner Kinder, auf das Schreien jener, die in Not sind. Und er schickt dann, wie es hier heißt, seinen Engel zur Stärke, seinen Engel zum Trost, zur Hilfe. Dann bei Abraham gebieten sie Einhalt, als er Isaak opfern wollte, bei Genesis 22, 11, da wo Gott dieses Opfer des Sohnes von Abraham, des Isaak, gefordert hat, um den Glauben von Abraham zu prüfen. Abraham glaubt Gott wirklich, er vertraut darauf, dass Gott Wege finden kann, dass Isaak, dieser sein einziger Sohn, der Erbe sein soll, der auf ihm soll ja dann das Volk, das so zahlreich wie die Sterne ist, gegründet werden. Und genau diesen Isaak soll er opfern, soll er töten, menschlich gesehen völlig unstimmig, völlig nicht erklärbar, dass wenn er diesen Sohn tötet, der dann eine große Nachkommenschaft haben soll, ist das ja nicht möglich. Aber Abraham vertraut auf Gott und er ist bereit, dieses sein Liebstes zu opfern. Und der Engel hält ihn dann schlussendlich zurück und sagt, Moment, ich habe gesehen, eben du fürchtest Gott wirklich. Du schenkst mir auch das Liebste, was du hast, weil du eine so große Liebe zu Gott hast. Aber jetzt opfere den wieder, der sich da verfangen hat. Dann teilen die Engel auch das Gesetz dem Volk mit. Bei der Apostelgeschichte 7,53 lesen wir in der Rede des Stephanus, dass die Israeliten durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen haben. Sie führen auch das Gottesvolk bei Exodus 23,20, einer der schönsten Texte über die Aufgabe der Engel, der Schutzengel im Alten Testament. Diese Lesung kommt dann auch am 2. Oktober beim Schutzengelfest, wo es heißt, ich werde einen Engel schicken. Er soll dich auf dem Weg schützen. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Widersetz dich ihm nicht. Eben diese wunderbare Aufgabe des Schutzengels, uns zu begleiten, uns den Weg zu zeigen, uns zu führen. Dann kündigen die Engel auch Geburten an, so zum Beispiel bei Richter 13, die Geburt Simsons, und nachher natürlich auch eben der Erzengel Gabriel, um die Geburt Johannes des Täufers und die Geburt Jesu anzukündigen. Und sie kündigen nicht nur Geburten an, sondern auch Berufungen, so zum Beispiel bei Richter 6,11, die Berufung Gideons, das Volk zu befreien. Oder auch die Stelle, die wir wahrscheinlich auch gut kennen, bei Jesaja 6,6, dort wo Jesaja sagt, weh mir, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, wie soll ich noch überleben können, nachdem ich das alles gesehen habe. Und dann kommt ein Seraphim, eben auch ein anderer Name für die Engel, und bringt eine glühende Kohle und sagt, das hat dein Mund berührt, jetzt hast du wieder reine Lippen, das hat eben deine Sünde getilgt, gesühnt. Und dann ist Jesaja sofort bereit zu sehen und sagt auf die Frage Gottes, wen soll ich senden? Hier bin ich, sende mich. Also ist bereit, sofort in den Dienst Gottes zu treten. Und dann auch, wie es hier heißt, stehen die Engel den Propheten bei 1 Könige 19,5. Elia hat genug, er ist da in der Wüste und möchte am liebsten sterben. Er hat genug von der ganzen Verfolgung, von diesem ganzen Mühsal. Es geht ihm ähnlich wie, je nachdem, auch uns, wenn wir sagen, ich habe es satt zu leiden, diese Probleme zu haben. Ich bin müde von der Verfolgung, von den Versuchungen, von den Krankheiten, von den Schmerzen. Mir hat es, anders gesagt, abgelöst. Ich möchte nicht mehr. Und Elia setzt sich eben hin und sagt so, lieber Gott, lass mich bitte sterben. Jetzt ist mir alles verleidet. Dann schickt Gott aber einen Engel und gibt ihm Wasser und Brot und sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Und er fordert ihn zweimal auf, dass er essen soll, dass er eben die Nahrung Gottes empfangen soll, sonst schafft er es nicht. Und darauf wandert dann Elia 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Auch ein sehr schönes Bild für die Nahrung, die Gott uns gibt in der Heiligen Eucharistie. Jesus selber wird für uns zur Speise, damit wir eben 40 Tage und 40 Nächte, auch in der Fastenzeit, ein Beispiel für die Fastenzeit, dass wir bis zum Gottesberg Horeb gelangen können, eben auch hoffentlich durch Radio Horeb auch ein bisschen begleitet werden auf diesem Weg, um Gott zu erkennen, um Gott zu treffen, um Gott zu finden. Jesus schenkt uns, also der Gott schenkt uns durch die Hand der Engel die Speise, das Wort Gottes und die heilige Eucharistie in der Feier der heiligen Messe, damit wir Kraft haben, weiterzugehen, dass es uns nicht verleidet und dass wir nicht alles hinwerfen, den Bettel hinschmeißen, sondern in der Kraft Gottes mit ihm, mit der Hilfe der heiligen Engel ebenso wirklich bis zur Gottesbegegnung gelangen.
Es ist jetzt gerade in diesem Abschnitt von vielen verschiedenen Aufgaben der Engel oder Teilaufgaben der Engel die Rede. Und wir singen es auch im Sanctus und hören die verschiedenen Namen, die Cherubim, die Seraphim, die Throne, die Herrschaften, die Mächte und Gewalten, alles verschiedene Engel. Haben diese verschiedenen Engel auch verschiedene Aufgaben zugewiesen. Also dass zum Beispiel, dass wir sagen, die Cherubime sind nur für das Lob Gottes bestimmt und die Seraphime machen dies, die Mächte das, die Throne haben wieder eine andere Aufgabe. Oder ist das eine willkürlich, unter Anführungszeichen, willkürliche Einteilung?
Ja, es gibt ja dann je nach so Heiligen auch oder Kirchenlehrer verschiedene Einteilungen, sagen wir mal. Aber sagen wir, das ist so, wie auch sonst die Heilige Schrift gedeutet werden kann, eben sagt die Kirche oftmals nicht, genau so ist es, sondern sie greift im Normalfall ein, wenn sie sagen muss, Moment, so ist es bestimmt nicht. Mhm. Und deshalb sagen wir, das, was Überlieferung ist oder das, was Tradition der Kirche ist, dass die Engel eben Boten sind, dass sie eine Nachricht bringen und dass die Erzengel, also Gabriel, Raphael und Michael, eben eine wichtige Botschaft oder eine wichtige, ganz besonders wichtige Aufgabe haben. Deshalb dann kommen dann eben die größeren oder die mächtigeren Engel zum Zuge, um diese größeren, wichtigeren Aufgaben zu vollziehen. Das andere ist, sagen wir, gute geistliche Tradition, aber eben je nachdem auch, wer es schreibt, ist das auch ein bisschen eine unterschiedliche Deutung, auch mit diesen Namen und mit der Rangordnung oder Aufgabe der Engel.
Mhm. Von der Menschwerdung bis zur Himmelfahrt ist das Leben des fleischgewordenen Wortes von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben. Als Gott den Erstgeborenen in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen, so schreibt es der Hebräerbrief. Ihr Lobgesang bei der Geburt Christi, Ehre sei Gott, wie es im Lukasevangelium dann heißt, klingt im Lobpreis der Kirche weiter. Sie beschützen Jesus im Kindesalter, dienen ihm in der Wüste, stärken ihn in der Todesangst und sie hätten ihn auch, wie einst Israel, aus der Hand der Feinde retten können. Die Engel sind es auch, die evangelisieren, indem sie die frohe Botschaft der Menschwerdung und der Auferstehung Christi verkünden. Bei der Wiederkunft Christi, die sie ankündigen, werden sie ihn begleiten und ihm bei seinem Gericht dienen.
Ja, wir sehen hier, wie eigentlich eben die Engel immer da sind. Sie sind ganz da vom ersten Augenblick des irdischen Lebens Christi bis zum letzten, bis zur Wiederkunft Christi. Das heißt, eben dieses Bewusstsein fehlt uns oftmals, dass die Engel eigentlich eben beständig da sind. Nicht nur im Leben Christi, sondern auch in unserem Leben. Wie viele Male haben wir sicher auch diese Erfahrung machen dürfen? Wie viele Male haben wir gesagt, ja, da habe ich wirklich einen Schutzengel gehabt? Aber es tut eben immer gut, dieses Bewusstsein, diesen Glauben an die Wirklichkeit der Engel, dass die wirklich da sind, immer wieder neu zu bestärken. Dass wir eben auch nicht nur mehr Bewusstsein haben, sondern auch noch viel mehr Dankbarkeit, auch mehr Liebe, mehr Verehrung für diese heiligen Engel, die im Dienste Christi und auch in unserem Dienste stehen, dass wir umso mehr auch auf sie hören. Und eine Art und Weise, sich dessen wieder mehr bewusst zu werden, ist auch, wenn wir einmal ganz bewusst auch in der Heiligen Messe daran denken, dass wir die Heilige Messe auch mit den Engeln und den Heiligen zusammen feiern. Wir sind nie alleine. Auch der Priester, wenn er die Heilige Messe ganz alleine für sich feiern sollte, feiert es eben nicht für sich alleine, sondern es sind immer Tausende von Engeln, unzählig Vieltausende von Engeln und Heiligen. Denn denken wir nur daran, das Gloria, das eben hier auch erwähnt ist, dass Ehre sei Gott in der Höhe, dass die Engel auf den Fluren von Bethlehem gesungen haben bei der Geburt Christi, das ist der Gesang der Engel, und in diesen Gesang der Engel stimmen wir beim Gloria der Heiligen Messe mit ein. Wir singen zusammen mit den Engeln. Oder auch beim Sanctus heißt es ausdrücklich, praktisch bei jeder Präfation, so stimmen wir in den Lobgesang der Engel und himmlischen Heerscharen mit ein. Das heißt, wir nehmen an der Liturgie des Himmels teil. Das kommt auch sehr schön zum Ausdruck beim ersten römischen Hochgebet, wo nach der Wandlung um Annahme des Opfers gebetet wird und wo es heißt, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar. Das heißt eben, wir machen die Heilige Messe nicht. Wir feiern sie zusammen mit den Engeln und Heiligen, mit der ganzen Kirche. Deshalb sage ich, auch wenn einige Leute sagen, ja, heute hat es nicht besonders viele Messbesucher, sage ich ja, also meine Kirche ist eigentlich immer voll. Die ist immer voll, Engel und Heiligen. Wir sind nie allein. Und wir müssen uns gerade vielleicht in dieser ein bisschen harten Zeit, wo wir halt eben weniger Besucher der Erde haben, uns dessen bewusst sein, dass wir eben wirklich nicht alleine sind, sondern dass der größte Teil der Kirche schon in der Ewigkeit ist und dass die uns nicht vergessen, sondern mit uns feiern. Das kommt auch sehr schön eigentlich in der byzantinischen Liturgie auch zum Ausdruck. Wenn dort ein Chor singt, dann ist er sich sehr bewusst, dass eigentlich nicht er singt, sondern dass er nur mitsingt, dass die Engel das Wichtigste singen und dass wir nur einstimmen. Das tut uns gut, uns dessen bewusst zu sein, auch wenn wir singen in der Heiligen Messe, wir singen nur mit. Das Wesentliche singen bereits die Engel. Es kommt nicht auf uns darauf an. Das heißt, es kommt nicht auf unsere Leistung, auf unseren schönen Gesang, auf unseren äußeren schönen Gesang darauf an, auch wenn es natürlich schön ist, wenn der wirklich ein bisschen schön und gekonnt und richtig ist. Aber eigentlich kommt es nicht in erster Linie auf dieses Äußere darauf an, sondern es kommt darauf an, dass wir mit einstimmen in das Lied der Engel, mit unserem Leben vor allem auch das Lied, das neue Lied singen, wie der heilige Augustinus sagt, dass wir so eben wirklich in Einheit mit dem Himmel, mit der Liturgie des Himmels sind.
Wie es mit den Engeln im Leben der Kirche besteht, beziehungsweise welche Rolle die Engel im Leben der Kirche spielen, diesen Punkt möchten wir dann nächstes Mal betrachten. Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank für die heutige Sendung.
Bitte, gern geschehen.
Bevor wir nun noch den Segen empfangen für Sie, liebe Zuhörer, der Hinweis, wenn Sie einen CD-Mitschnitt dieser Sendung möchten, vielleicht auch gerade zum Weiterschenken, können Sie gerne einen bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Sie können aber auch online eine CD bestellen über unsere Homepage www.horeb.org. Zum Schluss dieser Sendung, in der wir uns sehr mit den Engeln beschäftigt haben, möchten wir uns nun auch auf die Fürsprache der Engel uns den Segen Gottes erbitten, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, sicher, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin der Engel und all der Engel und Heiligen, ganz besonders eure Namenspatrone und im Besonderen eurer Schutzengel, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.